paar Post gekriegt, hier von Adel, aber aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Ich wohne hier in Hamburg, die glaubt doch wohl nicht, dass ich nach Elmshorn fahre und arbeite. Nein, das mache ich nicht.
Boomer Cringe Time, Jan.
Yes. It's Boomer Cringe again.
Als wären wir nie weg gewesen, sind wir wieder da, Sind wir wieder am Start.
Kalenderwoche also, 35. Es ist heute der 30. August. Es ist die letzte Sendung im August. Es ist auch irgendwie schon wieder meteorologischer Herbstanfang demnächst. Alle Leute jammern
schon wieder.
Ich habe
gestern gefühlt auf der Straße. Jan, ganz ehrlich, gestern Abend kam der Herbst in mein kleines Herz gesprungen. Gestern Abend bin ich rausgegangen, nur mit Hemd und Unterhemd und merkte, oh, jetzt brauche ich doch wieder eine Jacke. Seit gestern ist der Herbst in der Stadt.
Wir bedanken uns bei Ben Schütte für dieses tolle Intro. Arno Dübel, Deutschlands frechster Arbeitslose, er ist nicht mehr. Der liebe Gott habe ihn, oder wer auch immer, habe ihn selig. Wer übernimmt nun den Titel Deutschlands frechster Arbeitsloser? Bald Hubert Aiwanger. Ist es Harald Schmidt vielleicht? Harald Schmidt? Könnte es auch sein. Auch frech.
Ganz schön frech. Der traut sich was. Ne? Ist es der Privatier?
Leider ja. Ich glaube, wenn dadurch, dass ihm die Existenz, der Existenzdruck fehlt, fährt er einfach mal zur Weltwoche nach Zürich. Oder keine Ahnung, mit dem Rotkreuz-Dampfschiff nach Paraguay zum Jahresfest des völkischen Beobachters. Einfach mal, um eine Witze zu machen, die niemand versteht. Wer die Witze nicht versteht, der ist dumm.
Ich habe gehofft, dass du das heute ansprichst, das Thema. Harald Schmidt war auf einem Foto von, wie heißt der, Matusek heißt der, glaube ich,
nein,
der eine.
Es ist das die rechtsextreme und wirklich antisemitische, russlandfreundliche Weltwoche von aus der Schweiz von Roger Köppel. Also wirklich eine furchtbare Zeitung. Da hat eigentlich am Klaas und Micky Beisenherz letzte Woche sehr ausführlich schon die schlauesten Sätze eigentlich gesagt, das kann man nicht mehr toppen.
Ich habe es leider nicht gehört.
Deswegen ich paraphrasiere.
Ich muss auf dich zurückkommen. Ich muss auf dich zurückkommen, jetzt auch wenn wir schon drüber geredet haben. Er war auf einem Sommerfest, Harald Schmidt. Und jetzt sage ich dir Folgendes. Das alles wäre nicht passiert. Er war früher dein großer Gönner. Du hast bei ihm angefangen. Klaas hat bei ihm angefangen. Katrin Bauerfeind. Ihr alle. Benjamin von Stuttgart-Barre hatte das erste Mal irgendwie gelernt, mit Zettel und Stift zu schreiben. Mhm. Ihr alle habt da angefangen. Ne? Und nachdem ihr alle erfolgreich wurdet, habt ihr ihn nicht in eure Welt gelassen. Ganz ehrlich, Jan. Und deswegen hat er gar keine besseren Freunde, als dass er jetzt mit Maaßen da irgendwie stehen muss, der ihm wahrscheinlich erzählt, ey, die kommen jetzt aus allen Seiten.
Ich höre meinen längst verstorbenen Opa.
Du hast mich lange nicht mehr angerufen. Kommst mal bei Opa vorbei. Yeah. Ruf mich mal an.
So, weißt du? Okay.
Ja, genau. Jan hat nämlich jetzt den Rodecaster 2, hat ein neues Gerät und kann jetzt, da werden wir uns, wie gesagt, alle sehr drüber freuen. Aber lasst mich das nochmal weiter ausführen. Ja, wo war denn Harald Schmidt die letzten Jahre? Euer großer Held, wo ihr alle arbeiten wolltet. Wo war er denn? Wo war er denn einmal im ZDF-Magazin zu sehen? Wo war er denn einmal bei Katrin Bauerfeind?
Pass mal auf.
Wo war er denn einmal bei
Benjamin von Stuttgart-Barre? Die Arme sind immer, weißt du, kennst auch Klaas und Katrin und mich. Du kennst Pierre, du kennst Benjamin von Stuttgart-Barre. Wir sind offene Menschen. Wir lassen unser Herz jeden rein, der da rein möchte. Das ist im Grunde genommen ist bei uns so ein bisschen wie die.
Vielleicht ist aber auch ein klein bisschen Narzissmus, dass man das nicht mehr will. Ist in der Musik anders. Da holt man seine großen Helden noch mal auf die Bühne.
Aber das ist tatsächlich, das ist tatsächlich so. Wir waren ja lange da erstmal war das, muss man wirklich sagen, Telefonkette letzte Woche, als dieses Foto aufgetaucht ist. Und es gibt so zwei Fraktionen, die ganzen alten Mitarbeiter, die so ein bisschen wie beim Waco-Massaker, quasi selbst wenn der Sektenführer damit die mit einer geladenen Waffe steht und auf die Bullen knallt, sagt, ja, das wird er sicherlich was dabei denken, das wird doch nicht so schlimm sein. Da ist ein großer Plan dahinter, Führer, wir folgen dir. Und dann gibt's die jüngeren Mitarbeiter, die dann denken, ja, also, ich weiß nicht, wie klar
es ist. Für mich ist hier jetzt Schluss. Ich
paraphrasiere, weil das ist wirklich schlau von Klaas. Er kann ein Foto machen, mit wem man will und wie oft ich schon auf irgendwelchen Selfies, letztens beim Spiegelfest, da haben wir auch irgendwie 30 Leute Fotos gemacht, wo ich auch nicht genau weiß, ob die nicht danach mal im Puff gegangen sind, das rumgezeigt haben und so. So ist es ja nun mal. Aber quasi dieser Akt, und das ist ein, wirklich schlau gewesen von Klausi, sich da die Schuhe anzuziehen, irgendwo in Deutschland, sich in Zug zu setzen und mehrere Stunden zum Sommerfest von der fucking Weltwoche zu fahren. Da kannst du auch zum Kompakt-Sommerfest gehen oder irgendwie.
Klaas war da?
Nein, aber
ach so,
okay. Sich in Harald reinzuversetzen,
jetzt, ja,
der, verstehe, der fährt verstehe, da morgens, verstehe. Der fährt da los und denkt den ganzen, jetzt fahre ich da heute hin und bin auf dem Sommerfest. Und da waren ja nun nicht mal, das waren ja nicht die unproblematischsten.
Was soll er denn sonst machen? Im Garten sitzen die ganze
zum
Zeit?
Zum Beispiel, oder vielleicht einfach mal sein Herz öffnen und irgendwie, oder und irgendwie diesen, weißt du, ich kann das verstehen.
Oh, komm, diese, in Therapie gehen, das ist aber bitterböse.
Nein, ich meine, weißt du, ich kann diesen Distinktionsgedanken verstehen, aber du musst doch im Alter, kannst du dich entscheiden, entweder die Milde oder du buddelst dich da ein in so einen Kokon, aus dem du dann nicht mehr rauskommst. Weißt du, das ich sag mal so, wenn das eine Aktion
der
war.
Der hat sich wahrscheinlich in dem Augenblick gedacht, scheiße, jetzt machen die das Foto mit mir.
Never
der
ever.
Ist ja nicht völlig dumm.
Nein, das und ist ja das, was Klaas sagte. Und was, das ist, der hat sich das, der wusste, ja. Woher er da geht. Er wusste, auf welche Veranstaltung er geht. Er wusste, was für Leute da rumstehen und hat es einfach embraced, so. Und dann, und weiß ja auch genau, dass da draußen genug Leute sind, die sagen, ja, das ist ein schlauer Witz. Das, den verstehen halt nur ganz wenig Leute. Verstehen,
dass wie intelligent das mehr. Ist. Viele sagen einfach, warum hat er nicht einfach nochmal bei Böhmi oder so in der Sendung ist er aufgetaucht? So, und hat da irgendwas gemacht.
Die Tür steht offen. Er hätte, als Hans Meiser abgedriftet ist nach rechts, hat er sich in Anspitzer setzen können bei uns, diese Kultaktion. Als Hans Meiser Gold verkauft hat, irgendwie im Internet, da hätten wir jemanden gebraucht. Als du immer abgesagt hast, als ich dich gefragt habe, ob du mal in der Sendung mal eine Aktion machen willst, hätte ich auch jemanden gebraucht. Es war ach immer,
so. Ja, genau.
Die Türen sind immer offen gewesen. An mir lag's nicht und an Klaas auch nicht, ehrlich nicht. Es ist, glaube ich, einfach selbsterwähltes Schicksal. Und ich glaube, so ein bisschen, will er spüren, richtig. Dass er irgendwie sich sowas bewegt oder so. Ist mir
auch, wusste ich auch egal. Wir haben darüber geredet. Es ist die kleine Mittwochssendung, Jan. Ich muss dir kurz aus meinem Innenleben was erzählen. Ich wollte heute in meinen Lieblingspark mit Juri die Mittagsrunde machen. Mhm. Und dann habe ich gesehen.
Beide Park, welchen? Hansapark?
Nee, sage ich nicht, um die Ecke hier in Berlin. Also. Aber dort, auf einmal, ich biege in die Straße ein. Dieser Park ist meistens sehr leer. Deswegen mag ich es mit Juri da mittags längs zu gehen. Und auf einmal ist da alles voll mit so Filmautos, also mit diesen großen Trailern.
Ach, du Scheiße.
Das Catering ist da hier irgendwie, Rolling Movies oder wie sie sich immer nennen, so weißt du, das Catering ist da und diese ganzen Schminkwagen und sonst was. Und ich habe ja im Laufe meines Lebens schon in vielen Serien jetzt mitgespielt inzwischen. Und ich liebe dieses Gefühl am Set, ich komme da gerne an, ich setze mich da gerne zum Caterer und mache das alles gerne mit. Aber wenn ich nicht integriert bin, sondern einfach da vorbeifahre, habe ich immer den Reflex zu denken, scheiße, die Filmwichser sind wieder hier. Weißt du, was ich meine? Das ist, wenn ich nicht damit zu tun habe und auch da. Ich so, was wollen die denn hier? Dann bin ich einer von den Wutbürgern, die einfach genervt sind, dass die bei uns im Viertel sind und jetzt hier sich irgendwie breit machen.
Aber die Filmwichser gehen ja noch. Ich finde, wenn du siehst, das sind Fernsehwichser, erkennt man immer daran, dass die nur ein EB-Team haben, so ein kleines Kamerateam und kein Cateringwagen. Also Filmwichser geht ja noch einigermaßen. Sehr edel eigentlich.
Ja, eigentlich edel. Und eigentlich hätte ich mit Juri da längst, hätte mich vielleicht einer noch erkannt, hätte ich noch einen kleinen Mittagstisch bekommen vom Caterer. Aber stattdessen bin ich dann einfach genervt weitergegangen. Da haben wir die Filmleute sind hier, was wollen die hier bei uns in der Gegend? Aber das ist so ein bisschen wie wenn man im Ausland ist und Deutsche trifft, ne? Wenn einem Ausländer im Ausland einem jemand sagt, oh, you're German, that's great, I love your country, ist man mega stolz. Ja. Trifft man anderen Deutschen, ist man mega peinlich berührt und denkt, die Arschlöcher sind auch hier. Also es ist alles so. So ambivalent ist unser Leben. Jan, wie war es denn für dich bis jetzt die Woche? Bist du gut reingekommen?
Ja, ich habe mich total gefreut über die ganzen vielen Nachrichten. Das ist ja auch so ein gegenseitiges Lebenszeichen. Also wir haben uns wieder gemeldet und die Leute haben sich auch wieder bei uns gemeldet. Leute, die, also ich habe wirklich den Sommer über relativ wenig Nachrichten bei Instagram bekommen. Und jetzt kam das wieder rein. Das war ganz angenehm. Das hat irgendwie, fand ich das positiv und spannend und nett irgendwie. Und auch das Spotify sich mal wieder meldet und sowas, dass man da mal wieder ein Lebenszeichen mitbekommt. Ich frage mich, warum Spotify macht jetzt so eine Influencer-Tour. Ich habe ganz viele Influencer gesehen, die von Spotify in so eine Casa Spotify eingeladen wurden. Leute, die ich noch in meinem Leben noch nie gehört habe, wo ich auf deren Seiten bei Instagram gegangen bin und gesehen habe, irgendwie 3 Millionen Follower. Und ich so, okay. Und wir sind aber nicht eingeladen. Ich frage mich, warum wir eigentlich nicht bei der Spotify Instagram...
Weil wir uns niemals irgendwie auch nur ein Zeichen von uns gegeben haben, dass wir Interesse daran hätten. Und jetzt sind wir empört.
Scheiße.
Wo wir beide graue Haare kriegen. Und das ist nämlich das Fiese.
Wenn
man sich jahrelang als Anti-Held selber so inszeniert hat, ne, dann kann man nicht erwarten, dass man später, wenn man nämlich auf einmal doch Bock kriegt, dass wir alle ins Boot holen.
Ey, und dann eines Tages ist es so, weil wenn gar niemand mehr anruft, wenn gar nichts mehr zuckt, wenn man dann da sitzt mit seinem Gram und seiner schlechten Laune, dann denkt man, ach komm, komm, weißt du was, ich fahr jetzt runter zur Weltwoche. Dann können die Wichser einfach mal sehen.
Ja, und ganz ehrlich, der Harald Schmidt auf dem Foto ist vielleicht der zukünftige Olli Schulz oder Jan Böhmermann in 20 Jahren.
Nee, auf der. Weil, ich hab tatsächlich, also das ist, geht ja schon seit ein paar Jahren, dass man immer so bei Harald denkt, okay, Alter, komm, er ruft doch mal an, Mensch, jetzt lass doch mal zum Essen treffen, wer doch mal.
Ich bin aber sehr großmütig.
Nein, aber so, wirklich, der hatte so viele nette, schlaue, gute Leute irgendwie, aber ist ihm egal, ist ja auch, also egal. Vielleicht will er einfach auch die Kosten für seine Beerdigung drücken, dass eines Tages nicht so viele Leute kommen oder sowas. Das kann ich nachvollziehen aus Wirtschaft, ist ja auch ein Schwabe am Ende. Aber ich habe schon überlegt, was ist so meine Strategie, wie ist mein Schleudersitz
eines Tages? Wäre er schlau gewesen, ne? Wäre Harald Schmidt schlau und hätte der wirklich einen auswischen wollen, hätte er bei mir angefragt, ob ich mit ihm zusammen eine Sendung mache. Hat er aber nicht.
Stattdessen ja. Hat er?
Ja, ist er zur Weltwoche zum Sommerfest gefahren.
Nee, aber ich hab schon überlegt, ich möchte es entweder so machen wie Günter Wallraff, dass ich mit 75 nochmal irgendwie mit Blackface bei RTL durchs Bild laufe und mich wundere, warum sich alle beschweren.
Jimi Hendrix verkleidet. Um einfach das Gefühl zu haben.
Am besten macht es wirklich, also völlig indiskutabel, Günther Jauch, da kriegt man immer mit, dass er was er irgendwie für Rechtsstreitigkeiten gegen die Kaulitz-Brüder oder eben nicht die Kaulitz-Brüder. Ich habe Günther, muss man auch mal ganz kurz sagen, ich habe Günther Jauch auch schon im Club Raven sehen. Also ich springe nämlich, wenn ihr einen Zeugen braucht, Bill und Tom, ne, wegen des Rechtsstreits, weil die haben irgendwie gesagt, dass sie früher im Techno-Club waren, im Tresor mit Günther Jauch.
Ist das nicht langsam vorbei mit diesem Rechtsstreit?
Nee, ich weiß nicht, also wenn die noch einen Zeugen brauchen, ich lege auch meine Hand dafür ins Feuer. Ich bin auch ziemlich sicher, im Tresor mal Günther Jauch in so einem Ledermieder erkannt zu haben.
mit so
langen Dreads.
Ich möchte ich mir nicht weiter vorstellen.
Ja, aber ich habe gedacht, am besten macht's eigentlich Thomas Gottschalk, weil der hat eine neue Liebe gefunden. Ich sehe bei Instagram, ab und zu ist er irgendwie am Golfen mit seinem Sohn, der hat einen Golf-Podcast jetzt irgendwie und ist ansonsten mit seiner neuen Lebensgefährtin in der Welt unterwegs und enjoyt einfach sein Life. Und ich kann das voll verstehen, dass er keinen Bock mehr auf Wetten, das heißt, eine Folge macht er noch und dann ist einfach... Dann ist es auch wirklich langsam vorbei.
Ja, wirklich. Ja, ich bin dann trotzdem traurig, wenn es Wetten, das nicht mehr gibt. Und natürlich werden wir alle die letzte Folge noch gucken und damit gemeinsam, also endgültig das Fernsehen der 80er Jahre beerdigen. Hast du inzwischen mal die Serie gesehen von Regina, Jessie Schüttler oder über Aktenzeichen
Y? Das habe ich noch nicht gemacht tatsächlich, weil ich noch so ein paar
andere... Bitte mach das mal.
Das hast du mir schon empfohlen und wir versuchen immer, das so als kleine Hintergrundinformation, Olli und ich versuchen immer uns zu synchronisieren, damit wir die gleichen Sachen sprechen können. Aber genauso wie du noch nicht...
Du hast eine Sache gesehen, darüber haben wir noch nicht geredet in der letzten Sendung. Du hast die NDR-Doku über diesen Imbiss gesehen.
Hey, und da freue ich mich.
Das ist total geil.
Olli hat mir irgendwann in den Ferien, also wirklich absolut nicht keinen Kontakt gehabt, weil du irgendwie, keine Ahnung, auf Barbados warst und ich war irgendwie in Kanada.
Ich habe an meiner Platte gearbeitet.
An deiner Platte
auf Barbados. Aber auf einmal kam diese, und ich habe irgendwie...
Wie Daniel Ryan Spalding noch an seiner Platte gearbeitet. Da kam er zurück aus der Türkei, hat da oben so einen Forstwald da oben hängen.
Aber ich sag dir warum, diese Doku wurde mir angeboten nach der ersten Folge Böhmi Brutzelt, die ich mir angeguckt habe. Das ist kein Witz jetzt.
Glaub
und dann habe ich gedacht, geiler. Und danach kam nämlich nach der ersten Folge, jetzt ohne Witz, habe ich im Anschluss das gesehen und dachte, geil. Und habe dann auch die beiden Sendungen gesehen und ich musste sagen, dann musste ich dir das gleich schicken, weil das ist so komplett andere Art von Kochen gewesen. Weil du hast dir ja echt ein bisschen Mühe gegeben in deiner neuen Sendung, auch mal vegan zu kochen. Aber lass uns trotzdem kurz über die
LDR-Doku reden. Ich muss es mal kurz aufrufen, damit wir... es handelt sich um eine Doku des Norddeutschen Rundfunks, unseres gemeinsamen Lieblingssenders. Ja. Ich sag mal, ein Sender, mit dem wir beide eine Vergangenheit haben, sag ich mal so.
Ja, mit denen habe ich einige schöne Sachen gemacht. Ich mag den NDR.
Ja, ich bin von Radio Bremen, ich bin natürlich abgestoßen vom Norddeutschen Rundfunk, also aber hingezogen auf
eine Arbeit. Ich habe mal den Seestern bekommen vom NDR für die beste Moderation. Daran erinnere ich mich gerne.
Never forget. Es handelt sich um die Dokumentation Imbiss mit Leib und Seele und Untertitel bei Hannover, Bulettenbude mit Herz und Schnauze. Ich lese mal kurz den Text vor, damit alle ungefähr sich vorstellen können, worum es geht. Hier schmeckt Ich mach's immer so.
Hier schmerzt wie zu Hause.
Wie bei Mutter. Nee, machen wir normaler Stimme.
Wie bei Mutter.
Diese Sätze gibt's von fast allen Kundinnen zu hören. Und deswegen kommen sie immer wieder in den Imbiss von Jörg Seifert. Rouladen, Buletten, Hackbraten. Der gelernte Hufschmied.
Er sieht aus wie der jüngere Bruder von Jürgen von der Lippe, finde ich.
Er sieht aber auch so aus wie einer, der richtig Stress machen kann, wenn er drei Slibowitz in der Birne hat.
Auf alle Fälle hat er sich selbstständig gemacht mit diesem Imbiss und hat ein paar eigene, total verrückte Ideen. Und ich glaube, es ist ein Rinderbraten mit Krakauern drin. Und dann erzählt er das so überzeugt und sagt so, ich stecke hier zwei Krakauer in den Rinderbraten. Das sieht dann auch richtig geil aus, wie so Augen.
Das ist ein schlimmer Augenbraten. Und man muss sagen, das ist wirklich also ein absoluter Sozialjongleur. Der kann mit allen Leuten, die da reinkommen, sofort ein langes Gespräch anfangen. Das Essen sieht so aus, als würde ich, wenn ich das einmal esse, dann muss ich mich 3 Wochen lang, muss ich in Reha gehen. Schön an die Mosel auspumpen lassen.
Was können Sie mir ohne Fleisch empfehlen? Das ist ja noch, und dann sagt er, das Taxi
nach Bremen oder so. Es ist wirklich, es ist wirklich sehr fleischlastig, es ist sehr fettig, es ist sehr alte Bundesrepublik. Ich kann mir aber vorstellen, dass es wahnsinnig gut schmeckt und dass da viele Leute hinkommen, weil sie einfach nochmal wissen wollen, wie es damals in den 60ern geschmeckt hat, als der Vater irgendwie noch zu Hause den Kochlöffel
schwang. Das ist für mich Wohlfühlfernsehen. Ja. Imbiss-Dokumentation, muss ich wirklich sagen.
Und da gibt es wirklich, der Norddeutsche Rundfunk hat das als kleine Marktlücke entdeckt. Es kann auch sein, dass er eines Tages umbenannt wird in Norddeutscher Imbiss-Rundfunk, weil das wirklich... Ja. Ich richtig zieht, das ist richtig geil. Schaut euch mal diese Dokumentation an. Das ist approved von Fest und Flauschig. Können wir so ein Gütesiegel? Können wir wie der Fokus Ärzte-Test? Können wir
das haben schon ganz viel. Ich glaube, inzwischen hat das schon viele Fans, diese Art von Dokus. Aber diese Imbiss-Dokus abends vom Schlafen gehen. Es ist Donnerstagabend, es ist 22.15 Uhr. Alle liegen schon im Bett. Du bist noch wach. Du machst eine Imbiss-Doku an. Das ist für mich wirklich auch,
weil merkwürdigerweise das einzige Mal, wo man was guckt und man das Gefühl hat, dass der Geruch aus der Doku in die Wohnung zieht.
Richtig.
Also das ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Ich habe dir gerade, wo wir gerade bei kulinarischen Sachen sind, Olli, ich habe dir, weil ich nämlich, ich konnte den Aktenzeichen XY-Film noch nicht sehen, ich werde das aber nachholen bis Sonntag. Ich habe dir aber ein anderes mysteriöses Ding geschickt. Das hat unser Zuhörer, ich nenne ihn mal Palois Öschel bei Mastodon, hat er mir das geschickt. Und es ist ein Foto, das habe ich dir per SMS geschickt, von einer Kuchengabel. Und tatsächlich hat er eine Frage uns beiden gestellt oder uns mal zur Diskussion gegeben, die mich schon länger beschäftigt. Und zwar schreibt er: Hey Jan, kannst du mal unserem Universalgelehrten Herrn Professor Dr. Oliver Marx Schulz die Frage stellen? Und jetzt kommt's. Wozu eigentlich diese Kerbe oben in der Kuchengabel da ist? Verbindliches Dankeschön und Grüße. Marc heißt er. Liebe Grüße. Also in der Kuchengabel, der traditionellen Kuchengabel im Oma-Café, ist an einem Zinken so eine Kerbe, die ist ein bisschen breiter und ist eingekerbt. Und jetzt kommt die Frage, weißt du, warum?
Ja, kann ich mir vorstellen. Und zwar deswegen, weil das natürlich nicht nur eine kleine Kuchengabel ist, sondern in erster Linie eine Gabel. Und was du da siehst, ist auch ein kleines Fischmesser. Diese Gabel benutzt man auch, wenn man Gräten zum Beispiel aus dem Fisch rausmachen will oder einen Fisch schneiden will. Mhm. Es ist also eine Funktion innerhalb dieser Gabel, die man A als Kuchengabel, aber auch als kleine Fischgabel benutzen kann. Mhm,
Ich habe auch ein bisschen nachrecherchiert, Marc, und ich kann dir Erklärungsversuch bieten. Und zwar ist es eine Erklärung von der Seite lecker.de. Und da steht, die Erklärung sei einfach. Bis circa 1930 wurde Kuchen noch mit Messer und Gabel gegessen. Um das geliebte Gebäck schneller und unkomplizierter verspeisen zu können, wurden aus 2 Besteckteilen die Kuchengabel mit der breiten linken Zinke inklusive einer kleinen Ecke, die zum Zerteilen von Kuchenstücken diente und das Messer ersetzen sollte. Ne? Also das ist wirklich, als die Menschen verfressener wurden, als der Kuchen üblicher wurde, haben wir gedacht, komm, sparen wir uns den Abwasch und der Kuchen ist schneller wegzuspachteln. Das heißt, im Grunde genommen ist dieser Zinken ein Dickmacher. Also jetzt mal so soziologisch gesehen, ist das ein Ding, was uns dick gemacht hat.
Der aber auch kaum noch benutzt wird wahrscheinlich oder gar nicht mehr benutzt wird, oder?
Ja, Kuchen wird, glaube ich, mittlerweile als Bowl gegessen.
Also ich meine, es wird noch gegessen, aber man benutzt das nicht mehr zum Zerteilen von Kuchen. Also dazu ist das jetzt.
Aber gerne solche Fragen immer an uns stellen. Wir haben da zwar keine Antwort drauf, aber wir sind uns nicht zu fein, auch gemeinsam mit euch unsere Ratlosigkeit zu teilen. Und diese Idee mit dem Fest und Flauschig Gütesiegel für Dokumentation oder Kulturprodukte, Olli, denk nochmal drüber nach, dass wir das hier in der Sendung besprechen, dann können die Leute für, keine Ahnung, 500.000 Euro so eine Urkunde bestellen, wie bei den schlechten Ärzten im Wartezimmer, wo die mal vom Fokus
getestet sind. Ja, wo immer der Fokus auf die Urkunde gelegt wird. Oder wo du schon weißt, ich bin beim falschen Arzt. Wenn die Urkunde ins Wartezimmer hängen, dann muss der irgendwas vertuschen.
Mein Proktologe hat den Red Dot Design Award gewonnen.
Wirklich?
Nein, aber das ist auch so Red Dot Design Award.
Manchmal auch nur ein Fallschirmsprung oder irgendwelche Privataufnahmen vom Arzt auch noch. Gibt's auch teilweise.
Was guckst du, was bist du abgelenkt? Wo guckst du denn hin?
Nee, ich suchte den Metal-Trailer, weil ich dachte, wir reden noch
kurz. Du, ey, Olli, ich kann das gerne für dich abfahren. Ich bin darauf vorbereitet. Ach. Soll ich mal?
Jan, du bist so gut geworden am Rechner.
Metal am Mittwoch mit Jan und Olli. Hardrock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, 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 Metal.
Ja, ist der Metal-Mittwoch hier, Kalenderwoch 35. Es ist soweit. Ja.
Natürlich. Viele haben es vermisst. Wir sind die Sendung, die den True Metal noch bietet.
Ja, ne? Genau. Und zwar, er ist auch mit dabei hier.
Hi, hier ist Olaf von den Flippers. Und ihr hört Metal am Mittwoch mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Keep it hard, we keep it heavy. Mhm. Bye-bye, euer Flipper.
Wir sagen Dankeschön. 40 Jahre die Flippers.
Was gibt's Neues? Ich habe die Serie Legend of Wacken gesehen, tatsächlich. Eine RTL-Produktion in 6 Teilen mit Charlie Hübner und noch so einem anderen Knilch in der Hauptrolle. Und sie spielen die beiden Gründer vom Wacken Open Air Festival. Und es ist die Geschichte, wie das alles anfing. Und es ist in eine RTL-Produktion Lars Jessen hat Regie gemacht. Ich durfte das vorher schon alles gucken. Und ich habe es in einer Nacht gesehen. Und ich habe es mit großen Augen gesehen. Und es war sehr unterhaltsam für mich. Aber es ist ein Wunder, dass diese Serie es ins Fernsehen geschafft hat. Es ist einfach Werner Humor aus dem Jahre 1993.
Also du meinst, das wird der Welt des Metals nicht gerecht, weil das sind alles diepe Typen.
Es wird niemandem gerecht. Ich habe leider total viele Verrisse gelesen. Trotzdem hat es mir Spaß gemacht zu gucken. Man hätte einfach nicht eine Wacken-Story draus machen müssen, sondern einfach eine Geschichte von Metal-Typen vom Dorf. Dass da Wacken mitspielt, wird den Wacken-Fan, dafür ist Wacken zu wenig zu sehen. Am Anfang dachte ich echt, die Serie ist mit dem Handy gedreht worden, weil es ist wirklich ein sehr trashiger Anfang. So, ne? Die erste Folge, das fängt an, damit der Charlie Hübner, der den einen der beiden Gründer spielt, zufällig an so ein Stromkabel kommt und ins Koma fällt, während das Wacken-Festival tobt. Und im Krankenhaus versucht sein anderer Kompagnon, ihn zum Leben zurückerwecken. Und er liegt in einem Koma und sieht die ersten Momente und seine Jugend nochmal alles wieder. Das ist alles so mittelgut gemacht. Und trotzdem, obwohl es so mittelgut gemacht ist, eignet sich diese Serie für so eine schlaflose Nacht. Wenn du um 1 Uhr noch nicht pennst und denkst, ich mach mal heute durch, dann guckst du bis 6 Uhr morgens Legend of Wacken. Für alle anderen ist das sehr, sehr schwierig. Ich muss mal eine Lanze brechen für den True Metal hier. Und das verstehen ganz viele nicht. Wenn nicht einer dabei ist, der diese Produktion fährt und diese Serie macht, der wirklich in seinem Leben mal Metal gelebt hat, dann wird das nichts. Das wird immer nur halbgeil. Für die RTL-Leute ist das nichts und für die Metal-Fans ist es nicht. Es ist ein komischer Hybrid geworden und ich mochte es trotzdem gerne. Aber wenn du wirklich Metal, also du brauchst jemanden, der dir erklärt, was du für Metal fühlst und empfindest. Und das ist mehr als Biersaufen auf dem Dorf. Und jetzt möchte ich kurz einen Tipp heute geben, und zwar keinen für unsere Fidi und Bumsi-Liste oder unsere Metal-Liste, sondern es gibt auf YouTube ein Video von Metallica. 1989, live in Seattle, da steht auch One of the best gigs ever. Metal war für mich tatsächlich, auch wenn es pathetisch klingt, Metallica vor dem schwarzen Album. Metallica haben deswegen alle geliebt, weil es 4 Typen waren, die alle nicht tätowiert waren, die alle uncool waren, die so lange Haare hatte, James Hetfield gezeichnet von seiner Akne, Lars Ulrich auch so ein komischer, verpeilter Däne gewesen. Und die haben alle weggeblasen. Die hatten keine Statussymbole und das waren einfach 4 Typen in Lederjacke. Ohne Tattoos, ohne all dem, was sie jetzt sind. Und ganz ehrlich, dieser Turning Point mit dem schwarzen Album, das verstehen viele nicht, die ab da erst Metal kennengelernt haben. Das war natürlich einerseits der große Step für eine Band. Andererseits war das nicht das, was ich für Metal empfinde. Metal war immer Außenseitertum. Das war auch nicht wirklich politisch, sondern das war oft auch nihilistisch. Das waren Typen, die mit einer Dose Bier am Bus gewartet haben und auf Walkman mega laut irgendwie Exodus oder irgendwas gehört haben oder eine Death-Metal-Band und auch wenig Freunde hatten. Und es war eine Außenseiter-Sache. Und das kommt ein bisschen zu wenig in der Doku rüber. Aber woher sollen die es wissen? Es war keiner von denen richtiger Metaller. Es ist trotzdem irgendwie nett. Ich kann es nicht so schlecht machen, wie die Kritiken es schlecht gemacht haben, weil dafür hat es auch so einen geilen Trash-Charakter. Es wirkt wirklich wie so Werner das Rennen-Produktion 1995 gefilmt. Und ich mochte es sehr gerne. Nur eine Sache hat mir wirklich nicht gefallen. Don't fuck with Lemmy Kilmister. Da gibt es dann den Moment, wo Lemmy im Jenseits Charlie Hübner begegnet, von so einem Schauspieler gespielt. Keiner spielt Lemmy nach. Das macht man nicht. Und zweitens war Biff von der Band Saxons nie ein Arschloch. Der hat in den 90er Jahren, als Metal wirklich richtig down war, jedes Jahr im Docks in der großen Freiheit gespielt. Deswegen packe ich einen Song von Saxon auf die Liste. Und zwar Princess of the Darkness. Ist ein ganz großer Klassiker von Saxon. Der muss unbedingt auf die Liste heute. Und ansonsten, habe ich gar nicht so viel zu erzählen, was Metal angeht. Ich wollte ein bisschen über diese Serie
reden. Aber interessant, weil ich war am Wochenende in Hamburg und ich bin an den Landungsbrücken lang gelaufen. Da ist ja jetzt, ich glaube, der am Baumwall, weißt du, da wo früher der Stern war, Gruner und Jahr und so. Das ist komplett übernommen worden von RTL. Da wird es, glaube ich, Morgenmagazin aufgenommen oder die Murmelshow oder sowas. In den alten Redaktionsräumen von Geolino oder von Geo-Epoche. Ja, ja. Und an der Fassade Richtung Landungsbrücken war das mit riesengroßen Plakaten hier dieses World of, wie heißt es, World of Wacken?
Legend of Wacken.
Legend of Wacken. Ja. Klingt so ein bisschen so wie so ein Film, was nicht.
Hat keine Werbung gekriegt, gibt's glaube ich auch nur noch in der Mediathek zu sehen.
Vielleicht schämt sie sich nicht so ein gut bisschen.
Für die Serie. Und ich hab, man schämt sich ein bisschen, es passt auch einfach nicht. Und ganz ehrlich, du musst richtig krassen Humor da reinbringen. Auch ein bisschen, es darf auch mal ein bisschen unkorrekt sein, weil eigentlich ist diese Metal-Szene nun mal auch so.
Aber ey, und das ist aber alles Olli, sehr, aber sehr guck mal, lieb. So gibt sich quasi die Sendung die Hand, weil Stichwort Projekte für später, wenn man so ein bisschen raus ist, wenn man so Künstler ist wie du zum Beispiel oder wie ich oder wie Harald Schmidt zum Beispiel, wenn man so raus aus diesem täglichen zur Arbeit gehen, wenn die tägliche Sendung abgesetzt wird, warum investiert man seine Geisteskraft, die man dann immer noch hat, statt irgendwie so rumzufahren und Scheiße zu bauen, nicht einfach ein geile Projekt und setzt sich mal hin und liefert mal Werke ab? Ich glaube wirklich, dass wenn du so als Consultant oder sowas bei Legends of Wacken mit dabei gewesen wärst, es wäre zwar nicht alles faktisch korrekt gewesen, aber die Emotionen wären da gewesen. Und hättest du sagen können, ey, Red Flag, Alter, du hörst auf, Lemmy nachzuspielen. Bist du bescheuert? Ja,
auf alle Fälle. Und man macht den nicht schlecht, den Sänger von Saxon. Und man muss auch sagen, es ist ein bisschen gestellt, es war halt der Versuch, und ich schätze den Versuch sehr. Aber ganz ehrlich, alles, was mit Metal zu tun hat, wird meistens nicht gut umgesetzt in irgendwelchen Filmen
oft
und Serien.
Oft Metal auch nicht, leider. Ne?
Oft auch Metal nicht oft, das stimmt. Aber ist dieser Typ, der diese Serie gemacht hat, Heavy Metal Around the World und Flight 666, der wirklich ein richtiger Metaller war, der zwei geile Dokus gemacht hat, dem nehme ich sowas ab. So einen brauchst du. Oder auch wirklich jemanden, der ein paar Jahre das als sein Leben so gesehen hat. So. Und dann, aber wiederum, wenn man das dann so umsetzt, dann will es gar keiner. Dann will es auch nicht mehr Leute sehen. Dann kriegst du aber wenigstens die Metaller. Mit der Serie jetzt kriegst du nicht die Metal-Fans. Das ist das Problem. Es ist eine schwierige Komödie geworden. Und ich mochte sie trotz alledem. Wie gesagt, ich habe sie in einer Nacht gesehen. Aber ich muss es leider so erzählen. Und noch ein Song, Never Surrender von Saxon. Zwei Songs packen wir auf. Ich könnte noch so eine krasse Geschichte erzählen. Mache ich jetzt aber nicht über Saxon, sondern
sparen wir uns für nächstes Mal Metal am Mittwoch auf. Wir haben schon.
Ihr seid auf dem Stepper oder ihr seid in einer Hütte im Wald in Schweden und hört gerade diesen Podcast. Das kann ich mir vorstellen, dass viele gerade in Schweden in so einem Wald sind, Pärchen oder so, und diesen Podcast gerade hören. Und genau, das war Metal am Mittwoch für heute. Machen wir kurz den Abbinder.
Metal am Mittwoch mit Jan und Olli. Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, Metal.
Ja, heute war das ja im Grunde genommen war das Movie Metal, ne? Also es war eigentlich
Movie Metal gibt's ja auch noch, Jan. Ja. Jan, ich habe noch ein Thema, was ich mit dir besprechen möchte.
Ich habe auch noch ein Thema. Also
okay, Mann, du, aber jetzt habe ich so viel gelabert.
Es ist auch nur kurz ein kleines Anhängsel zu der RTL Serie Legends of Wacken, und zwar ist ja schon vor geraumer Zeit mal das Gerücht rumgegangen, dass Club Las Piranhas, einer meiner absoluten All-Time Favorite Lieblingsfilme mit Angelika Milster und Harpe Kerkeling, dass das wohl als Neuauflage einer RTL-Serie wiederkommen soll in diesem Herbst. Und ich habe tatsächlich, also ich habe da schon viele so Sprüche sind so rumgegeistert. Man hört ja in der Medienszene so einiges. Man hört ja hier mal, da ist wieder einer schwanger, da startet jemand mit seinen Kindern einen Podcast, da wird schlecht übereinander geredet und so. Und da habe ich auch schon öfter mal gehört, diese Serie, da ist irgendwie, ist schwierig irgendwie. Und ich an dieser Stelle, bevor die Serie veröffentlicht wird, mal ein kleiner Warnschuss zu RDL, ey Leute, verkackt das nicht, ganz ehrlich. Wacken, wenn das nicht getreu ist und Metal und so, das ist nischig, ne? Aber wenn ihr jetzt hier so Mainstream-Produkte wie den Club Las Piranhas anfangen kaputt zu machen, dann kriegt es mit mir
Finger
zu tun.
Weg davon, wirklich.
Kriegt es wirklich mit mir zu tun. Macht das nicht kaputt. Macht uns das nicht. Harpe, du musst was machen, Harpe. Und noch
ich glaube aber tatsächlich, dass das auch einfach, dass es gibt, ich finde, RTL ist legendär für beschissene Produktion. Nur Sachen, die ich im Trailer gesehen habe, will ich ja hier einfach schon hinrichten, wie der Clown oder auch Cobra 11, diese ganze Scheiße mit dem RTL-Filter drauf. Und früher hat er auch ganz legendär, kann man glaube ich auf YouTube sehen, die RTL-Produktion von John Sinclair, der Geisterjäger. Also wirklich so eine beschissene Serie, dass du wirklich aggressiv wirst. Und RTL, ich glaube, von allen den Fernsehsendern ist RTL der mit den höchsten Bullshit-Faktor an Serien, an Produktionen. Da kommt der RTL, alleine wenn oben schon RTL steht, weißt du schon, ist eine Scheißserie. Sorry, wenn ich das so sage, aber das riecht einfach nach Scheiße, wenn RTL, nenn mir einen Hit, eine Serie, die in die Annalen der deutschen Geschichte eingegangen ist. Schloss am Wörthersee oder was?
Warte mal, RTL Samstagnacht, kultig.
Ja, aber nicht so eine Fernsehproduktion. Mal, wo du denkst, da wo RTL
wird, bitte lächeln, denkt, mit Gerd Müller-Gerbis, das Nachtjournal mit Heiner Bremer, immer noch Kult für mich. Das ist eine meiner Lieblings.
Okay. Gruselig natürlich.
Nee, ich meine so eine Produktion, sowas so, wie der eiserne Gustav in der ARD früher zum Beispiel, oder?
Ein ja. Mann will nach oben, oder? Silas am ZDF, dein Heimatsender, sowas. Ja. Was hat RTL gegen, was haben die geliefert?
Ich weiß nicht, aber ich würde jetzt nicht so schlecht gegen RTL reden, wer weiß, wie es noch
ich früher... Ich liebe RTL, ja,
wir sind, für die Oliver Geissen-Show. Wir sind schneller angewiesen auf RTL, als uns das lieb ist. Naja, weißt du, eines Tages gehen wir, wenn wir alle auf die 60 zugehen,
weißt
sind wir
du froh. Was? Alles andere finde ich super. Es geht jetzt nur um die eigenen Serienproduktionen. So. Alles andere bei RTL liebe ich. Weißt du, ganz ehrlich, zum Beispiel Der Preis ist heiß, fand ich super damals. Ja, das ist eine geile Produktion. Oder auch alles von Linda de Mol. Sowieso die Mols, eine tolle die Familie. Die de Mols,
ja.
Die Mols finde ich so toll, ja. Zum Beispiel. Die haben auch viele Gesang gemacht. Oder das mit der Torte, mit Hugo und Egon Baldan. Das waren alles gute Sachen. Aber so Serienproduktion, leider immer nicht so gut. Oder?
Als ich aufgewacht bin.
Der Lehrer.
Das ist unser Lehrer Dr. Specht. Nee, der Lehrer.
Da gab's auch mal der Lehrer. Oder der König von, der Baron von Mallorca.
Weiß ich nicht. Nee, oder hier, das, wie hieß nochmal diese Reeperbahn-Geschichte mit, der König von St. Pauli. Oder Natalie Endstation
Babystrich. Das war, glaube ich, Sat.1.
Ja, oh ja. Aber bei Sat.1 hast du so ein paar Legenden-Ding. Natalie Endstation Babystrich und die Mutter, die Schauspielerin, hat dann irgendwann diese komische Be Smart Academy aufgemacht.
Stimmt.
In Prenzlau.
Da haben wir alles hier alles schon bearbeitet.
Ist in die, wenn ihr den Podcast von Anfang an hört und wenn ihr noch die ganzen Raritäten auf Vinyl vom RBB nochmal durchwälzt, da sind Sachen zum Teil bei, dass wir hier nicht schon so Orakelsteuer bekommen von Spotify. Wir haben schon Sachen vorhergesagt, das glaubst du gar nicht. Hier. Ich habe noch was, eine Sache, die mir passiert ist, und da möchte ich mit dir mal kurz mich abgleichen, weil du bist ja auch künstlerisch tätig im lyrischen Bereich. Ich bin nachts aufgewacht und ich hatte eine Formulierung im Kopf. Das war mitten in der nachts um drei. Ich habe irgendwie wild geträumt und bin aufgewacht und habe dann diese Formulierung mir aufgeschrieben, weil ich dachte, muss ich mir merken, muss ich Olli fragen, und habe am nächsten Morgen mir das angeguckt. Diese vier Wörter, die ich nachts um drei alles klein aufgeschrieben habe, und zwar wollte ich dich fragen, ob ich mir das nur ausgedacht habe, ob es ein Fiebertraum war oder ob das irgendwie oder ob es da draußen irgendjemandem bekannt vorkommt oder ob es so ein Bremen-Norder Spezialding ist. Und zwar ist mir nachts eine alte, längst vergessene Formulierung für besoffen oder bekloppt eingefallen. Und ja, zwar die Formulierung ist sehr norddeutsch, und zwar habe ich mir einfach aufgeschrieben, nur diese vier Wörter. Oben drinne in ne Bandmöbel.
Hab ich noch nie gehört, aber klingt fantastisch.
Der hat da oben nicht
oben mehr. Oben drinne in ne Bandmöbel?
In ne Bandmöbel. Da oben.
In ne Bandmöbel.
In ne Bandmöbel. Also B-A-M-P und dann Möbel. So, der hat da oben in ne Bandmöbel sich einen reingestellt.
Ich glaube, Bandmöbel klingt, holländisch schon fast.
Das klingt, ich erinnere mich ganz dunkel, dass es bei irgendeiner Party in Bremen, das können nicht viele Partys gewesen sein, aber ich war auf zwei in meinem Leben vielleicht. Also eine der beiden Partys war das. Und irgendeiner ist besoffen irgendwann angekommen. Keine Ahnung. Stefan hat sich ohne einen in den Bammmöbel reingestellt. Und dann haben alle angefangen, da so das abzukulten.
Zu gackern, ne?
Und dann weiß ich aber nicht, ob das was ist, was wir nur an dem Abend uns ausgedacht haben und was jetzt einfach 30 Jahre später mich nachts im Schlaf erwischt hat. Oder ob das irgendeine Region in Deutschland gibt oder auch in Holland, wo die Formulierung oben drinne in den Bammmöbel, der hat nicht alle Polster auf den Bammmöbel. Oder ich stell mir das oben rein in den Bammmöbel, was auch immer ein Bammmöbel ist, aber ich stell mir so Terrassenmöbel vor, die aneinander klackern beim Sturm. Auf die Bandmöbel oben rein. Naja.
Ja, da gibt es bestimmt einen Hörer, eine Hörerin, die dir da helfen wird. Ich kriege immer so viel Feedback. Momentan ist so schlecht, das alles zu lesen. Aber ich gebe mir Mühe, in einer anderen Zeit das alles
zu lesen. Werden die Augen schlecht bei dir, Olli? Werden die Augen schlecht?
Ja, tatsächlich. Ja. Hast du eigentlich schon eine Lesebrille?
Ich habe schon seit, ich saß irgendwann mal bei einer 1Live-Reportage, bin ich irgendwie mit 1Live-Mobil rumgefahren mit 26 und saß irgendwie am Bahnsteig und konnte auf einmal die Anzeigetafel nicht mehr lesen, und da habe ich mir gemerkt, oh fuck, ich glaube, ich werde alt, und habe dann so eine Hans-Georg-Maaßen-Brille, so eine Nickelbrille. Die setze ich aber nur, ich bin leicht kurzsichtig, leicht.
Ich gucke gerade auf meinen Zettel. Ich habe so viele große Themen, aber ich denke mir, das sollte ich alles Sonntag mit mir besprechen. Viele philosophische Sachen auch.
Was hast
ich
du
glaube
denn?
Generell, was ich, also so Sachen, die.
Kündige mal schon ein bisschen, mach mich mal neugierig auf dich.
Das ist, ich habe eine Sendung gesehen, Einrichtung von Prominenten. Das würde ich dir gerne mal als Link schicken.
Prominente werden eingerichtet.
Nee, aber wie die ihre Wohnung eingerichtet also haben.
Ausgerichtet von Tamara Hanks in dem
Open Pferde. Door, Inside Celebrity Homes. Und jetzt zum Beispiel RuPaul von RuPaul's Drag Race zeigt seine Wohnung. Dieter Fantese zeigt ihre Wohnung. Und das sind alles so richtig, das sind einfach alles sehr, sehr reiche Menschen. Und die wohnen alle in Wohnungen, die eingerichtet bekommen. Echt? Okay, jetzt spreche ich das Thema. Und das finde ich halt so krass. In Amerika zeigen so Stars ihre Wohnung und dann sagen sie immer, das ist ein Architekt und irgendjemand, den das alles einrichtet. Und das wird von Leuten eingerichtet, die denken, dass derjenige so, dass es seinem Image entsprechend ist. Und das ist ihre Heimat, das ist ihre Wohnsituation. Und ich finde das so aberwitzig, dass dir eigentlich etwas kuratiert wird, von dem man denkt, so bist du und das ist, wo du später zurückkehrst, wenn du zum Beispiel auf Tour bist oder sonst was oder das als deine Heimat nennst. Erinnerung hast. Und diese ganzen Wohnungen sind alle mega schick und so, aber trotzdem ist es alles mega künstlich und überall hängen diese riesigen Leuchter und RuPaul hat eine wahnsinnige Schmucksammlung und ganz viele, also einen riesigen Kleiderschrank, einen Umkleideraum. Aber trotzdem ist es alles kalt und steril und da ist nirgendwo immer so eine kleine Unterschale mit Fußnägeln oder ähnliches. Weißt du, was ich meine? Ja,
aber das ist doch das alte Problem. Du bekommst etwas eingerichtet, was eigentlich nicht dir selbst entspricht als Celebrity, sondern was deiner Projektion entspricht, also dem entspricht, was du in die Welt rausprojizierst. Und ich glaube, das macht auf lange Sicht echt verrückt und unglücklich.
Das meine ich ja. Und das macht dich doch so verrückt, dass du dann irgendwann denkst, dass das du der bist, den du nach außen gibst und die Einrichtung deiner Wohnung. Und wenn du dann Leuten deine Heimat oder deine Wohnung zeigst, dann zeigst du denen einfach eine kalt eingerichtete, sehr reiche, wohlhabende, schöne, imposante Wohnung, die null Persönlichkeit hat. Das ist einfach zum... Und deswegen knallen die alle in der USA, all diese Weltstars irgendwann... Es ist eigentlich ein Wunder, bei jedem, der es schafft, nicht durchzuknallen und stabil ins Alltag geht, was ja die wenigsten sind. Ich fand das sehr aber witzig. Auf alle Fälle, guck dir das mal an. Open Door, Inside Celebrity Homes. Ich mag sowas total gerne zum Runterkommen gucken. Ich schicke dir mal 2, 3 Links.
Aber mach das mal. Darf ich eine kleine Werbung in halbeigener Sache machen? Also nicht wirklich eigene
Sache. Sehr gerne.
Es erscheint morgen am Donnerstag ein neuer Podcast von unserer Podcast Produktionsgemeinschaft.
Schon wieder?
Ja, was heißt schon wieder?
Da war doch erst was.
Ja, meine Kolleginnen Daphne und Celine, die sind haben ein sehr interessantes Thema.
Einen alternden Indie-Songwriter.
Einen alternden Indie-Songwriter, der sich in die Welt des Podcasts reinstürzt und da von...
Klaglos scheitert.
So ähnlich? Nee, die haben tatsächlich über einen sehr, sehr langen Zeitraum die letzte Generation begleitet. Also ist was dich eigentlich, ich glaube, interessiert. Ja,
klingt interessant.
Der Podcast heißt Hitze und der ist ab morgen erhältlich und ist vom RBB. Also der RBB ist da die federführende Anstalt. Und ich sag mal so, ich hab's schon...
Hat Robert Skibidi da seine Finger im Spiel gehabt?
Ja, da hat die Finger an den Turntables mit dran. Nee, der RBB hat gesagt, er will jetzt mal wieder inhaltlich arbeiten und nicht immer nur quasi irgendwelche als Krisenberichterstattung im Business
Insider. Kann man auf Spotify hören? Hitze, der neue Podcast dritte Generation.
Genau, über die letzte Generation und vor allen Dingen sich so ein bisschen... das ist ein längeres Projekt. Es gibt 6 Folgen insgesamt. Und es ist auf jeden Fall, eine spannende Geschichte. Sie fängt an da, wo man sie letzte Generation so wahrnimmt und wir werden entführt in Welten, die man nicht für möglich hält. Und nur so viel sei auch schon verraten. Es ist zumindest ab einem gewissen Punkt nachvollziehbar, warum dann irgendwann Staatsanwaltschaften und Polizeien zumindest... spitze Ohren bekommen haben und denen irgendwas komisch vorkam.
Ich werde es mir anhören. Es ist ein super interessantes Thema. Meine Gefühle, wir haben ja nur wenig darüber geredet hier im Podcast, sind äußerst ambivalent. Muss ich ganz ehrlich zugeben, vielleicht hilft es mir ja mehr, meine Gefühle dafür in eine Richtung zu lenken, wie auch immer. Ich höre es mir an und wir können ja drüber reden hier nächstes Mal.
Das machen wir gerne und du hast heute, also wirklich, ich habe nichts gemacht daran, gar nichts, nichts damit zu tun, außer dass ich darauf hinweise, dass es das gibt und das ist wirklich ein toller Podcast. Und du hast was vorbereitet heute, nachdem ich letztes Mal schon meinen Anna-Maria-Trailer...
Ich habe gar nichts vorbereitet.
Du hast, nein, aber du hast gesagt, du hast was für mich.
Ich habe was von einem...
Damit du die Sendung heute beenden möchtest.
Ja, es ist total sick von einem Hörer, der ist auch DJ und heißt DJ
Sick.
Lel oder so. Und er heißt aber eigentlich Thomas und er hat eine kleine Soundcollage gemacht. Und für alle die Leute, die jetzt schon eingeschlafen sind bei unserem Mittwochspodcast, wird es ihnen vielleicht helfen, tiefer in den Schlaf zu fallen oder vielleicht aber auch wieder aufzuwachen. Ich wünsche euch auf alle Fälle eine angenehme Woche noch. Wir hören uns Sonntag wieder mit dem großen Podcast.
Auch von mir eine schöne Woche. Wir hören uns am Sonntag wieder. Bis dann. Thank you.